2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Mittwoch, den 17. September 2025. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr. Ihr hört den Millern-Ton vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am kommenden Freitagabend. Dass ihr mich hört, das wusstet ihr schon. Ich bin Yannick, aber wir wussten, das kann man transparenzmäßig vielleicht ein bisschen sagen, ein bisschen umdisponieren. Aber aus dem Team von Rund um den Brustring, dem Blog und Podcast zum VfB Stuttgart, ist mir mein Namensvetter Yannick zugeschaltet. Moin.
Moin und Servus, Yannick.
Ja, schön, dass du spontan übernommen hast. Würde einfach mal im Sommer starten. Als Ergänzung vielleicht vorab schon mal gesagt, das kann ich auch in den Shownotes verlinken. Hört euch gerne noch die Saisonvorschau an. Da war der Kollege von Rund um den Brustring Chris zu Gast und hat ganz viel auch zum Vereinsleben, zur finanziellen Situation, zum Präsidenten, zum Trainer und so erzählt. Darauf würde ich einfach verweisen. Wir würden uns heute Abend vor allem auf die aktuelle sportliche Situation konzentrieren, würden aber insofern noch mal kurz im Sommer bleiben, als dass Chris, den ich gerade schon angesprochen habe, damals sehr zufrieden war mit der bisherigen Transferpolitik. Damals war Woltemade allerdings auch noch da. Er war sehr zufrieden, dass der FC Bayern da so ein bisschen ausgestochen wurde und der VfB Stuttgart sich sagen konnte, ja, also wenn die nicht das entsprechende Geld auf den Tisch legen, dann ist das halt so. Ja, nun ist Newcastle United um die Ecke gekommen und er ist dann im Anschluss an die Aufnahme damals im Sommer dann doch gegangen. Vielleicht fangen wir einfach damit an, lange Rede, kurzer Sinn, dass du uns die Transferpolitik des VfB inklusive Woltemade so ein bisschen einordnest.
Okay, sehr gerne mache ich das. Also der Chris hat da ja auch schon einiges gesagt. Unterm Strich ist es so, dass der Transfersommer des VfB natürlich im Zeichen von Nick Woltemade stand. Das war das Thema, was die Gazetten, die Medien, nicht nur in Stuttgart, letztendlich in diesem Bereich dann auch beherrscht hat. Es war ein ewiges Hin und Her. Wir brauchen es jetzt nicht nochmal aufdröseln, hat ja, glaube ich, auch jeder auch in Hamburg mitbekommen, was da so abging. Dann war der FC Bayern ausgestochen. Du hattest den die Saisonvorschau mit Chris. Und dann war es dann tatsächlich auch so, dass letztendlich an dem Donnerstag vor dem Deadline Day Montag plötzlich die Meldung kam, dass Nick Woltemade letztendlich dann zu Newcastle United geht. Und dann ging die ganze Geschichte auch relativ schnell über die Bühne. Und davor wurden neu verpflichtet, ja, auch schon ein paar Spieler, unter anderem auch ein alter Bekannter mit Thiago Tomás, wo man dann auch so ein bisschen, glaube ich, gesagt hat, man will jemanden haben, den man auch dann sofort einsetzen kann. Thiago Tomás vom VfL Wolfsburg, der ja wieder zurückgekommen ist, der ja einst beim VfB seine Bundesliga-Karriere begonnen hat, damals noch als junger Leihspieler von Sporting Lissabon. Und das ist eben ein Spieler, wo du weißt, was du bekommst, 100 Bundesligaspiele. Und dann hat man eben auch sehr viel junges Spielermaterial, sage ich jetzt mal, dazu geholt, mit Jovanovic, mit Noah Darwich. Das sind einfach Jungs, die so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft sind. Auch darüber hat der Chris, glaube ich, schon so ein bisschen geredet. Also man sieht, man ist beim VfB dann auch wieder so auf der Suche nach jungen Spielern, die ein Entwicklungspotenzial haben. Thiago Tomás fällt da vielleicht so ein bisschen raus, wobei der auch noch nicht so alt ist. Der ist 23. Das ist ja auch noch ein Alter, wo sich Spieler weiterentwickeln können. Wie gesagt, die Geschichte mit Nick Woltemade, schnell erzählt, er ist dann gewechselt für diese unglaubliche Summe und dann wurden noch auf den letzten Drücker mit, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Bilal El-Khanous, ein marokkanischer Nationalspieler von Leicester City, dem Premier League-Absteiger, also ein sehr interessanter Mann auch und mit internationaler Erfahrung, 21 Jahre jung, A-Nationalspieler Marokkos. Und mit Badreddine Bouanani, algerischer Nationalspieler aus Nizza, ebenfalls mit internationaler Erfahrung schon in der Euroleague auch unter anderem. Zwei Spieler noch verpflichtet letztendlich. Und das sind auch, wenn man sich die Jungs mal genauer anguckt, Spieler, die schon eine Erfahrung haben, ja, die aber immer noch ein gewisses Entwicklungspotenzial in sich tragen, die spielerisch sehr stark sind, was eben auch dann diesem System, das der VfB spielt, so ein bisschen entgegenkommen soll. Und Die beiden haben dann auch ihr Debüt schon gefeiert, jetzt beim letzten Spiel in Freiburg. Und Thiago Tomás, den wir ja gerade auch als Neuzugang erwähnt haben, hat ein wunderschönes Tor ja beim Auftakt in Berlin an der Alten Försterei gemacht, was dann aber leider nicht mehr viel eingebracht hat, außer eine Nominierung zum Tor des Monats bei der Sportschau. Also kurzum, es lässt sich zusammenfassen, der VfB setzt weiterhin eben auf diese jungen, entwicklungsfähigen, spielstarken Spieler, die dann eben auch schnell im System sich zurechtfinden und dann eben auch auf Perspektivspieler, die dann vielleicht auch den Weg, wie jetzt auch Noah Darwich, über die zweite Mannschaft gehen und dann entsprechend dann auch irgendwann zu ihren Spielzeiten kommen. Ich denke, ihr wisst es auch, dass Sebastian Hoeneß eben auch ein Trainer ist, der junge Spieler auch gut entwickeln kann. Und darauf setzt man beim VfB. Das ist dann einfach auch ja Teil der Transferpolitik in diesem Sommer gewesen.
Okay, also eine Mischung aus alten Bekannten und jungen Wilden sozusagen, die sich jetzt, wir reden nach 3 Spieltagen, ne? Die konnten sich jetzt natürlich noch nicht so zeigen und da ist es wahrscheinlich für dich jetzt auch schwer, das Potenzial der Neuzugänge einzuordnen. Aber gibt es denn jemanden, wo du sagst, das war genau richtig, dass wir den im Sommer geholt haben?
Also klar, Thiago Tomás, das ist ein Junge, da weißt du, was du bekommst. Der ist jetzt kein unangefochtener Stammspieler, auch wenn er schon von Beginn an spielen durfte. Aber du siehst halt einfach an seinen Impacts, an seinen Aktionen, dass er eine unglaublich gute Technik hat, dass er eben jetzt auch in den 2 Jahren in Wolfsburg sehr gereift ist. Also der hat jetzt mit 23 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, schon 100 Bundesligaspiele auf dem Buckel, mittlerweile sogar, glaube ich, 101. Das ist eine Menge und das merkst du ihm auch an. Also da haben wir ja auch den direkten Vergleich. Der Junge, der damals aus Lissabon gekommen ist, ist jetzt ein anderer Spieler geworden durch diese 2 Jahre eben beim VfL in Wolfsburg. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, der aus meiner Sicht bisher einen soliden Job macht. Wenn man das jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt sagen darf, er hat sein Tor gemacht, er hat auch schon seine Scorer gesammelt und du merkst einfach, okay, da ist was dahinter und da ist einfach ein Spieler da, wo du einfach weißt, was du bekommst. Als Trainer und auch als Fan natürlich. Und du hast es gerade richtig gesagt, bei El Hanous und Buanani, da konnten wir uns am letzten vergangenen Spieltag überzeugen gegen Freiburg, der ja dann aber auch nicht so erfolgreich war aus VfB-Sicht. Da hast du es so ein bisschen aufblitzen sehen. Ich meine, heutzutage kennt man das ja natürlich auch. Man guckt mal auf YouTube ein paar Clips an. Ich gucke mir auch regelmäßig die Premier League an. Von daher hatte ich El Hanous so ein bisschen auch auf dem Zettel. Wusste, dass er bei Leicester City, die allerdings auch eine sehr, sehr schlimme Saison hinter sich haben, da auch einfach ja so ein bisschen einer der Shooting Stars auch war. Und ansonsten, da kann ich auch an unserem Blog verweisen. Unser Team macht sich da dann auch immer die Mühe, diese Neuzugänge dann auch jedem entsprechend vorzustellen und das auch anhand von Interviews mit Fans von den Vereinen, wo die Jungs gespielt haben. Und da, wer sich da gerne näher informieren möchte über die beiden, also gerade auch über Buanani und El Hanous, der kann da mal in unserem Blog gucken. Da findet man eigentlich alles. Also zusammengefasst lässt sich eben sagen, dass die beiden Jungs sehr spielstark sind. Buanani eher auf dem Flügel, El Hanous eher so auf der Zehnerposition. Könnte man jetzt auch Woltemade-Position so ein bisschen mit reinbringen. Und ja, 2 interessante Jungs auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich alle in Stuttgart, dass sie jetzt vielleicht auch schon am kommenden Freitag ihren Impact auf den Platz kriegen.
Dazu können wir dann später noch kommen. Also ist auf jeden Fall krass. Also man müsste, glaube ich, Spieler des aktuellen Kaders vom FC St. Pauli zusammenrechnen, um auf die Einsätze in der Bundesliga zu kommen, die ein Thiago Tomás hat. Das ist sicherlich schon ein Faustpfand, was man da sich wieder zurückgeholt hat. Und ja, alles andere muss man dann wahrscheinlich sehen. Du hast jetzt die Ergebnisse schon so ein bisschen skizziert. Teilweise, die gucken wir uns gleich nochmal genauer an, wie ihr in die Saison gestartet seid. Aber Abschlussfrage vielleicht zum Transfer und vielleicht möchtest du damit auch auf die Spiele überleiten. Wie sehr fehlt Woltemade denn jetzt wirklich?
Natürlich sehr. Also das wäre jetzt gelogen zu sagen, man wird es nicht merken. Man hat es ja auch an der Reaktion von Sebastian Hoeneß bei der darauffolgenden Pressekonferenz gemerkt. Nick Woltemade war ein elementarer Bestandteil des Spiels vom VfB Stuttgart, weil er eben so ein besonderes Profil hat. Groß, Wandspieler, Zielspieler, aber sehr gut am Ball. Ein ordentlicher Antritt, ein super Abschluss. Der fehlt natürlich, weil er eben auch, man hat es jetzt bei der Nationalmannschaft auch gesehen, er wird dann eben auch immer wieder gesucht und ist einfach, ja, wenn du ihn in deinen Reihen hast, eine Waffe da vorne. Und das geht dem VfB natürlich ab. da fehlt einfach dieser Baustein, der jetzt aber eben auch im Kollektiv und natürlich auch ein Stück weit durch die Neuzugänge versucht wird aufzufangen. Aber klar, man merkt es schon, der Junge fehlt einfach mit seinen Qualitäten, ganz klar. Das ist so, man hat es jetzt auch gesehen, er hat jetzt auch in Newcastle seinen ersten Treffer gemacht. Und wenn man den sich anguckt, kann man, glaube ich, auch schon sehen, was ich jetzt eigentlich damit meine, wenn ich das so beschreibe. Ja, also ich will jetzt hier auch bitte dem Jungen nichts Schlechtes wünschen. Der hat ein tolles halbes Jahr jetzt bei uns gehabt, hat uns mit zum Pokalsieg geschossen und die meisten VfBler, die ich kenne, wünschen ihm auch wirklich alles Gute und ich bin auch überzeugt davon, dass er dann auch in England seinen Weg in sportlicher Hinsicht weitergehen wird. Mit diesen Qualitäten, die uns jetzt halt leider abgehen und das wird eben jetzt auch im Hinblick auf Freitag spannend sein, die wir jetzt eben versuchen, durch Neuzugänge, aber auch im Kollektiv das Vorhandenes aufzufangen.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten und natürlich erstmal auch seine Zeit brauchen, wenn er wirklich vorher so der Zielspieler war und da jetzt erstmal fehlt. Da kommt ja auch noch dazu, dass Undav verletzt ist. Also das macht die Situation wahrscheinlich nicht einfacher, aber auf das Spiel am Freitag kommen wir gleich noch. Wir gucken uns jetzt erstmal kurz an, du hast es ja wie gesagt schon angesprochen zwischendurch. Es ging los mit einer Auftaktniederlage zu Gast beim 1. FC Union Berlin, am Ende 2:1 für die Köpenicker. Dann ein Heimsieg 1:0 gegen Gladbach und du hast es eben auch schon angesprochen, in Freiburg lief es dann nicht so gut, das musst du mir vor allem erklären, weil ich habe das Spiel selber nicht gesehen, mich sondern nur gewundert, als ich den Live-Ticker so verfolgte. Also ihr habt erst geführt und plötzlich dreht Freiburg das Spiel komplett. Nimm uns mal mit, wie ist der VfB Stuttgart in die Saison gestartet, auch ergebnistechnisch?
Du hast es ja gerade schön ein bisschen skizziert, also es hat dann eben auch alles begonnen mit dieser Auftaktniederlage nach einer, wie ich finde, eigentlich doch recht ordentlichen Vorbereitung, auch mit guten Testspielergebnissen, bist du in die Saison gestartet, eben mit diesem unsäglichen Spiel in der Alten Försterei, was du eigentlich gewinnen musst, weil du mehr Spielanteile hast, aber das ist eben dann auch dieses Union Berlin-Ding, dass die wirklich dann auch zwei super Tore machen, ihr neuer Stürmer da einen Sahnetag erwischt und der VfB Stuttgart letztendlich auch wieder an einer Schwäche aus der alten Saison, die sich so ein bisschen mitzieht, scheitert, nämlich der Chancenverwertung. Danach gab es dann zwischenzeitlich auch noch die Erstrundenpartie in Braunschweig, ein Krimi, der wirklich bis zum Elfmeterschießen dann 11:12 für den VfB dann auch ausgeht, wo du auch wieder gesehen hast, dass es extreme Probleme in der Defensive gibt, im Spiel gegen den Ball. Und ja, das 1:0 gegen Gladbach, ich glaube, wir haben alle mitbekommen, was jetzt in Gladbach passiert ist, auch am letzten Wochenende, bei allem Respekt vor Borussia Mönchengladbach. Das war einfach pures Glück, dass wir die drei Punkte ziehen. Gladbach hätte wahrscheinlich in einer anderen Verfassung da mindestens ein Unentschieden holen können, also überzeugend war es aus meiner Sicht beileibe nicht, konnte mich auch ehrlicherweise im Stadion gar nicht so richtig freuen über den Sieg, weil ja, am Ende waren wir halt einfach die abgezocktere, effizientere Mannschaft, aber man hat einfach auch schon wieder sehr, sehr viele Schwächen gesehen. Und ja, dann kommen wir zum letzten Auftritt im Breisgau beim Sportclub Freiburg. Es war auch klar, die Freiburger ja auch sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet für ihre Verhältnisse. Und du fährst dorthin als VfB, der auch so ein bisschen kriselt und am Anfang hat man, finde ich, in den ersten Minuten auch gemerkt, da treffen jetzt zwei Mannschaften aufeinander, die sehr verunsichert sind. Die Freiburger natürlich etwas mehr wie der VfB. Und dann gehst du eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts, finde ich, in Führung. Schönes Tor von Ermedin Demirovic, wo man auch wirklich nochmal seine Stärken sieht. Der war auch zuletzt nicht immer ganz unumstritten bei vielen VfB-Fans. Da bei dieser Szene, wenn man die sich nochmal angucken will, das 1:0 macht er wirklich richtig stark. So ein bisschen, ja, schlitzohrig schiebt er den da rein an Noah Atubolo. Der kullert dann so der Ball. Also das ist ein sehr kurioses, aber auch sehr schönes Tor. Ja, mit der Hacke. Richtig cool. Kann man gar nicht richtig beschreiben, muss man einfach gesehen haben. Ja, und dann hat der VfB es einfach verpasst, aus meiner Sicht, dann diesen sowieso schon verunsicherten, am Boden liegenden Gegner einfach, ja, ist jetzt martialischer Ausdruck, aber einfach im Spiel zu killen. Und in der zweiten Halbzeit ist man dann in eine mir immer noch unerklärbare Passivität gefallen. Also es hat nur noch der SC Freiburg gespielt, konnte aber auch nicht wirklich zwingend agieren. Und dann fällt eben das 1:1 und dann bricht der VfB in sich zusammen. Und dann gibt's noch den Elfmeter und dann war die Messe letztendlich gelesen und wieder auch Schwächen gegen den Ball im Defensivverhalten, im Verbund. Man hat zwar geschafft, die Freiburger lange vom Tor wegzuhalten, aber es hat sich von Minute zu Minute immer mehr herauskristallisiert, dass die Freiburger aktiver sind. Man hat kaum Entlastung durch eigene Angriffe geschafft und das war dann letztendlich der Punkt, wo das Spiel dann auch ja zugunsten der Freiburger gekippt ist. Und die haben es dann wirklich mit einem, ja, im Nachgang kann man jetzt auch als VfBler sagen, beeindruckenden Schlussspurt gezogen, das Spiel. Ja, das ist mal in aller Kürze zusammengefasst, was da am vergangenen Wochenende letztendlich passiert ist.
Ja, ich würde da, auch wenn es vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen wehtut, gerne noch bei bleiben mit der Frage, ob das dann jetzt sinnbildlich für die aktuelle Form des VfB war. Du hast auch schon in den Spielen davor angesprochen, dass es Defizite oder Schwächen gibt oder traten die da besonders zutage oder wie würdest du allgemein den aktuellen Leistungszustand des VfB einordnen?
Also einordnen, wenn ich ihn benoten müsste, wäre es eigentlich eine 4 bis 5 im Schulnotensystem. Man sieht zwar immer wieder, was für spielerische Elemente da sind, was auch möglich ist mit diesen Spielern. Also siehe, wie gesagt, die Tore von Thiago Tomás gegen Union Berlin und eben jetzt auch das Tor von Ermedin Demirovic gegen Freiburg, die beide sehr sehenswert waren. Aber es mangelt der Mannschaft einfach gerade an einer gewissen Resilienz, an einer gewissen Widerstandsfähigkeit. Und es passieren einfach viel zu viele individuelle Fehler, gerade auch in der Defensive. Man bringt sich selber so ein bisschen um den Lohn der Arbeit. Und da muss jetzt einfach bei einigen Spielern auch vielleicht nochmal der Schalter neu umgelegt werden im Kopf, weil du einfach auch dann merkst, dass die Jungs sehr verunsichert sind plötzlich. Und der Sieg in Braunschweig im Elfmeterschießen und auch der Sieg gegen eine ja aktuell noch schlechtere Gladbacher Mannschaft dürfen nicht über diese Schwächen hinwegtäuschen. Das ist einfach die Thematik, die gerade der VfB hat. Und man kann wirklich sinnbildlich, ja, das Spiel in Freiburg nehmen. Man kann aber auch das Spiel gegen Union Berlin nehmen. Beide Spiele, wo du ja eigentlich auch positiv für dich gestalten kannst und dich dann einfach durch eigene Unzulänglichkeiten, natürlich auch durch Gegner, die das dann ausnutzen, die dann auch das gut machen, dann einfach aus der Hand gibst. Und das ist eigentlich für mich als Fan dann die ärgerliche Komponente an diesen Spielen. Und das muss jetzt einfach sehr, sehr schnell abgestellt werden.
Ja, vielleicht, also, tut mir leid, aber da nochmal einhaken. Also, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also laut einem einschlägigen Portal in diesem Internet habt ihr ein Durchschnittsalter von 24,4. Ehrlicherweise, der FC St. Pauli liegt im Durchschnitt auch nur ein Jahr drüber ungefähr. Fehlt vielleicht irgendwie so ein Führungsspieler, der so auch nach einem Ausgleich oder dann vielleicht auch einem aus eigener Sicht negativ gedrehten Spiel, wie es dann in Freiburg passiert ist, der das dann nochmal die Mannschaft nochmal aufrichtet und sagt, Mensch, jetzt kommt nochmal ran hier und wir schaffen das noch und so. Also fehlt diese Person oder gibt es die?
Also es gibt sicherlich bei uns beim VfB Stuttgart eine Führungsachse, nenne ich sie mal. Das sind dann so Spieler wie ein Alexander Nübel, Atakan Karasor natürlich als Kapitän, auch ein Antje Stiller mittlerweile, der ja, den ihr ja in St. Pauli besonders ins Herz geschlossen habt. Das ist auch ein Spieler, der ja mittlerweile über eine Erfahrung verfügt. Ein Ermedin Demirovic. Also da sind schon einige Jungs da. Auch ein Pascal Stenzel, Fabi Bredlow, die jetzt nicht unangefochtene Stammspieler sind, die aber im Team dann quasi auch so ein bisschen coachen können. Und auf dem Spielfeld, ja, die von mir eben genannten, auch ein Dennis Undaff, der jetzt leider verletzt ist, gehört da natürlich mit dazu. Also da ist schon was dabei. Jeff Chabot, auch ein Spieler mit einer enormen Erfahrung, der dann auch, wenn solche Dinge auf dem Spielfeld passieren, auch eine entsprechende Körpersprache hat. Aber irgendwie scheinen da die Kanäle oder so dieser unangefochtene Leader, ich glaube, den hast du auch heute im Fußball, ist das immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, so die Zeit der Effenbergs und Co. ist so ein bisschen vorbei. Aber so eine Führungsachse, die brauchst du natürlich, ganz klar. Und die gibt's beim VfB, aber die funktioniert eben gerade auch nicht richtig, weil, und jetzt nehme ich mal Atakan Karasor als Beispiel, der befindet sich gerade auch eher in einem Leistungstief. Und wenn der natürlich selber mit sich hadert, ist es schwierig, dann noch eben die Jungs irgendwie als Kapitän anzuführen. Er macht's okay, aber es muss eigentlich aus meiner Sicht beim VfB im Kollektiv gelöst werden. Auch wenn wir eine sehr, sehr junge Mannschaft im Altersdurchschnitt haben. Ich habe dir jetzt ein paar Spieler genannt. Das sind alles Jungs, die mittlerweile Erfahrung haben, die letztes Jahr Champions League gespielt haben, die auch schon mittlerweile in der Nationalmannschaft unterwegs sind, die auch an sich selber hohe Ansprüche haben, die sagen, wir möchten im Europapokal, in der Euroleague jetzt weit kommen. Wir möchten in der Nationalmannschaft spielen. Wir möchten nächstes Jahr bei der WM mit dabei sein. Aber dann müsst ihr es halt auch im Verein zeigen und da dann eben auch ein gewisses Maß an Verantwortung übernehmen. Also diese Führungsachse, kurz zusammengefasst noch, die ist aus meiner Sicht aktuell beim VfB etwas gestört, sagen wir es mal so.
Okay, und ist natürlich dann jetzt dementsprechend umso mehr gefordert, dass man da mit gutem Beispiel vorangeht und die eher Jüngeren im Team oder im Kader dann an die Hand nimmt. Dann könnten wir ja vielleicht wirklich langsam mal auf das Spiel am Freitag kommen. Du hast schon, also wir haben schon angesprochen, Undav ist verletzt. Gibt es denn sonst noch Spieler, die am Freitag fehlen werden, die auch auf dem Platz vermisst werden würden?
Ja, also Dennis Undorf ist da sicherlich der, ich sag mal, prominenteste. Der wird uns jetzt auch noch ein paar Wochen fehlen. Also der hat ja wirklich eine ganz, ganz blöde Verletzung. Vielleicht noch von den etwas bekannteren Spielern Silas, der aber zuletzt auch keine große Rolle mehr gespielt hat, der fehlt verletzt. Ich guck mal gerade noch hier so nebenbei auf meinen Zettel, ob es noch einen gibt, den wir vielleicht herauspicken können, aber eigentlich müssten sonst soweit eigentlich alle wichtigen Spieler, sage ich mal, fit sein. Wir haben jetzt noch, ja, wie gesagt, Dennis Undorf, Innenbandriss im linken Knie, Silas, der sowieso nicht berücksichtigt ist, sich auch noch in der Reha-Maßnahme befindet. Ansonsten sind Stand heute, da müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal die morgige Pressekonferenz abwarten, Mittwoch, den 17. September eigentlich, alle an Bord, sind auch alle soweit von den Länderspielreisen, die unterwegs waren, wieder gesund zurückgekommen. Und der VfB kann aus meiner Sicht sicherlich am Freitag dann mit der bestmöglichen Startelf, eben ohne Dennis Undorf, das tut weh, aus VfB-Sicht, dann auch auftreten.
Okay, dann nutze ich das doch direkt mal, wenn wir über die Lazarette sozusagen beider Teams sprechen. Bei uns sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Klar, wir haben die Langzeitverletzten mit Jones, der sich ja schon in der Vorbereitung an der Schulter verletzt hat. Nemeth, der noch lange ausfallen wird. Für Carol Metz kommt es zu früh, für Sissai wahrscheinlich auch. Der ist ja wahrscheinlich eher für Leverkusen eine Option, wenn ich unseren Trainer Alex Bessin so richtig verstanden habe. Und ja, Jackson Irvine, ich meine, der Mann ist auch schon, geht auf die Mitte 30 zu. Da macht der Muskel anscheinend nach seiner längeren Verletzung auch regelmäßig zu. Aber das ist ja auch kein Spieler gewesen, der für die Startelf vorgesehen war. Von daher könnt ihr, wenn ich jetzt einfach mal dich ein bisschen auf Freitag vorbereite, könnt ihr eigentlich so ziemlich genau mit der Startelf rechnen, vielleicht mit ein paar Anpassungen. Es gibt ja so ein paar Positionen, die ein bisschen umkämpft sind, unter anderem die Rechtsverteidigerposition, wo sich Pirka und Saliakas so ein bisschen duellieren. Ansonsten könnt ihr da mit den Spielern rechnen, die auch in den letzten Spielen vor allem die Spielzeit gestaltet haben. Dann greife ich nochmal eine Frage auf, die mein Kollege Tim unserem Trainer in der PK gestellt hat und würde sie einfach dir stellen. Da ging es darum, dass der VfB eigentlich ganz gerne den Ball hat und ob der FC St. Pauli euch dann eher machen lässt oder ob man da versucht, euch daran zu hindern. Was würdest du sagen, was würde euch mehr wehtun, wenn man euch machen lässt oder wenn man euch daran stört, was ihr gerne machen wollt?
Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Respekt da an deinen Kollegen. Das VfB-Spiel ist auf Ballbesitz ausgelegt, vor allem dann auch im eigenen Stadion. Dafür haben wir dann auch die Spieler an Bord. Da wird es, wenn du jetzt diese Frage stellst, auch sehr interessant sein, ob vielleicht Sebastian Hoeneß die Schaltzentrale, die ja mitverantwortlich ist, dass der Ball dann auch verteilt wird im Mittelfeld, vielleicht umgestellt wird. Wir haben mit Schema Andres, das ist auch einer, den habe ich jetzt vorhin unterschlagen bei den Neuzugängen, der kam von Real Madrid 2 und wirklich ein Junge, der sehr talentiert ist, wo du auch schon gesehen hast, das ist so diese spanische Fußballschule, ob der vielleicht spielen darf, also das ist die Nummer 30 für die St. Pauli-Fans da draußen, wenn ihr den dann seht, Schema Andres ist der Name, da ist dann auch eben diese Ballbesitzkomponente drin. Also ich glaube, der VfB tut auch gut daran und deswegen ist meine Antwort auf die Frage auch, dass der VfB auf jeden Fall sein Ballbesitzspiel, wenn sich die Räume bieten, das ist bei St. Pauli immer so eine Sache, dann eben dann auch schnell nach vorne spielt und versucht den Ball auch ja in den eigenen Reihen zu halten und dann eben über die Spielstärke, die gerade nicht immer zur Geltung kommt, die aber durchaus im Kader vorhanden ist, dann eben dann auch zum Erfolg zu kommen und zur Offensivaktion. Und das wird eben, glaube ich, auch dann das Interessante sein, wie da St. Pauli die Frage habe ich mir so ähnlich auch ein bisschen schon gestellt, wie da St. Pauli dann reagiert. Und das wird, glaube ich, dann auch der Knackpunkt im Spiel werden letztendlich. Wie da beide Mannschaften so ein bisschen, ja, ob sie bei ihrem Spiel bleiben oder vielleicht dann auch den Gegner überraschen wollen. Das ist auf jeden Fall interessant, aber ich gehe auch mal davon aus, wer Sebastian Hoeneß kennt, der weiß auch, der wird jetzt bei seinem System bleiben mit diesem Ballbesitz, Viererkette. Und wie gesagt, im Hinblick darauf wird es vielleicht interessant sein, ob vielleicht Atakan Karasor oder auch Angelo Stiller erstmal auf der Bank Platz nimmt und dafür der junge Schema Andres dann seine Chance bekommt.
Okay, das wollte ich gerade auch noch ergänzen. Der ist im letzten Spiel auf jeden Fall nur erst reingekommen. Von daher müssen wir mitunter nicht direkt schon ab der ersten Minute auf ihn achten. Ja. Auf jeden Fall ist ein bisschen die Frage, wie beide Teams so agieren werden. Bei St. Pauli war es auf jeden Fall der Fall, dass wir gegen den HSV auf jeden Fall schneller ins Pressing gegangen sind, als das jetzt gegen Augsburg der Fall war. Da ja, haben sich unsere beiden Sechser nicht ganz so weit vorgewagt wie noch gegen den Stadtnachbarn. Mal gucken, ob man euch da den Raum gibt, den ihr bespielen soll. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, welchen Raum man da dann freigibt. Wir werden es auf jeden Fall dann beobachten können am Freitag. Du wirst ja wahrscheinlich dann auch logischerweise vor Ort sein, richtig?
Das ist korrekt, ja. Ich werde vor Ort sein.
Ich genauso. Also wir fahren schon am Freitagmorgen Richtung Stuttgart los, kommen dann am Nachmittag an und auch heute auf der Pressekonferenz zu hören, dass wir das Kontingent ganz ungewohnterweise aus St. Pauli-Sicht ehrlicherweise nicht ganz ausgeschöpft haben. 4.700 St. PaulianerInnen werden am Freitag im Gästeblock ihren Platz einnehmen oder stehend einnehmen. Wie ist das dann bei euch? Bei uns ist es immer so, wenn wir das Kontingent nicht ganz abgreifen, geht ein Teil wieder in den Heimbereich. Ist das bei euch auch ähnlich oder wie ist das dann bei euch geregelt?
Ja, es ist ähnlich geregelt. Also es gibt natürlich beim VfB den klassischen Gästeblock, den kennt ihr sicherlich auch. Also alle St. Pauli-Fans, die schon mal in Stuttgart waren, der wird auf jeden Fall, wenn ich die Zahl jetzt höre, voll sein. Und dann gibt es eben noch den Oberrang. Und der wird dann teilweise, wenn das Kontingent vom Gegner voll ausgeschöpft wird, dann auch für die Gästefans geöffnet. Ansonsten gehen die Karten, wie bei vielen anderen Vereinen, auch in den freien Verkauf beziehungsweise in den Mitgliederverkauf. Der Hype auf Karten beim VfB ist weiterhin auch trotz der zuletzt nicht ganz so ansprechenden sportlichen Leistungen immer noch da. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Kernbereich des Gästeblocks natürlich ausschließlich dann in eurer Hand sein wird, oben sowie unten, aber dass halt links und rechts daneben, gerade im Oberrang, dann eben auch neutrale Zuschauer oder eben vielleicht auch St. Pauli-Fans sitzen, die hier in der Region leben, die sich vielleicht dann auch mit Karten eingedeckt haben oder eben dann auch VfB-Fans. Also das ist meistens so, dann im oberen Bereich sieht man das dann immer ganz gut. Der Kernbereich, wie gesagt, der wird dann fest in eurer Hand sein. Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ich denke, wenn ich die Zahlen so höre, wird wahrscheinlich auch an der Terminierung liegen. Ich glaube, für viele St. PaulianerInnen ist es gerade auch nicht so einfach, dann am Freitag kurz mal nach Stuttgart zu fahren. Da muss man sich ja dann auch einen Tag Urlaub freischaufeln. Und ja, ist natürlich auch wieder eine super Terminierung seitens der DFL. Aber wird trotzdem, glaube ich, ganz stimmungsvoll werden. Und ich freue mich dann auch wirklich drauf, einen Verein wie den FC St. Pauli dann im Neckarstadion auch begrüßen zu dürfen.
Ja, da nimmst du mir das schon vorweg, was ich auch hatte sagen wollen, dass, was die Terminierung und die Entfernung angeht. Ich glaube, da haben ja auch die TV-Anstalten immer noch so ein leichtes Mitbestimmungsrecht, was sie denn gerne so in den Primetime, zu den Primetime-Zeiten gerne zeigen würden. Und ja, dass dann eine Partie des VfB gegen St. Pauli doch eher reizvoller ist als, weiß ich nicht, mit jetzt auch niemandem wehtun, aber Hoffenheim gegen Heidenheim oder so, ist dann irgendwie auch nachvollziehbar. Aber natürlich, wie du sagst, ich musste mir auch einen Tag Urlaub nehmen. Wir machen es aber zumindest so, dass wir auch die Nacht doch da bleiben und irgendwann am Samstag zurück nach Hamburg fahren. Das ist halt dann zumindest noch, dass man noch ein bisschen was von Land und Leuten sieht sozusagen.
Das ist sehr gut, das macht er auf jeden Fall.
Ja, das machen tatsächlich einige auch aus meinem direkten Umfeld, von denen ich weiß, dass sie da auch noch eine Nacht verbringen. Gut, Yannick, dann könnten wir eigentlich noch zum Tipp kommen. Was sagst du denn? Wie geht's am Freitag aus?
Ja, ich hoffe natürlich mit einem positiven Ergebnis für uns. Ich glaube an meine Mannschaft. Ich glaube auch daran, dass die Jungs auch wieder in die Spur kommen, dass Sebastian Hoeneß, der ja dann auch jetzt schon die ersten negativen Schlagzeilen hinnehmen musste zu seiner Person, da wirklich auch wieder eine gute Ansprache findet. Und ich glaube an einen knappen Heimsieg für den VfB und ich sag jetzt mal ein hart umkämpftes 2:1.
Okay, dann würde ich bei aller Euphorie, die natürlich jetzt, ich meine, ich habe es jetzt vor ein paar Tagen erst mit dem Kollegen aus Augsburg thematisiert, das war jetzt ein Startrekord für St. Pauli, man ist noch nie so gut in eine Bundesliga-Saison gestartet. Der Hype-Train ist in vollem Gange, aber ja, ein bisschen muss ja mal auch ein bisschen die Euphoriebremse vielleicht drücken und deshalb gehe ich für mich ganz persönlich so rein, wie ich auch letztes Jahr in Auswärtsspiele gegangen bin und auch davor schon. Ich möchte Hauptsache nicht verlieren, von daher gehe ich mit einem 1:1 Unentschieden.
Okay, ja.
Könntest du damit auch leben?
Ja, nee, also zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich nicht, weil ich glaube, die Mannschaft braucht jetzt ein Erfolgserlebnis. Es ist auch so, es kommt jetzt ein Block von vielen Spielen. Wir sind ja auch in der Europa League unterwegs. Da kommt dann jetzt auch in der nächsten Woche das erste Spiel zu Hause gegen Celta Vigo. Am Sonntag drauf sind wir beim FC Köln zu Gast, die ja jetzt auch richtig gut losgelegt haben. Und da gerade auch auf so einem Hype-Train, wie du es gerade so schön gesagt hast, unterwegs sind. Also wir haben jetzt einige sehr undankbare Aufgaben und deswegen würde, glaube ich, so ein Heimsieg uns sehr, sehr gut tun und auch, ja, ich glaube, es wird den St. Pauli auch, es würde den FC St. Pauli auch nicht zu sehr erschüttern, weil großen Respekt wirklich an diese Leistung und auch nochmal Glückwunsch zum Derby-Sieg gegen den HSV. Das waren wirklich sehr ansprechende Leistungen, aber ich glaube einfach, der VfB braucht den Sieg gerade etwas mehr. Das ist so. Und deswegen, seid mir nicht böse, möchte natürlich, dass der VfB das Ding dann auch zieht. Vor allem zu Hause im eigenen Stadion, Flutlicht, ausverkauftes Haus. Das muss schon sein.
Das sei dir verziehen und auch danke für die Glückwünsche zur Stadtmeisterschaft. Ich bin ja schon ein Stück weit abgerückt. Letztes Jahr haben wir euch ja mit 1:0 bei euch zu Hause geschlagen. Von daher habe ich euch ja schon einen Punkt rübergeschoben. Aber gut, Dann werden wir einfach sehen, wie es am Freitag ausgeht und müssen dann, das haben wir jetzt vor dem Gespräch nicht geschafft, mal gucken, ob ich da mit dir oder einem deiner Kollegen von rund um den Brustring dann im Nachgang drüber spreche. Das klären wir noch ab, aber einer von euch wird es sein. Dann wäre ich mit den Sachen, die ich heute ansprechen wollte, soweit durch. Hast du noch was du heute Abend unbedingt loswerden möchtest?
Ja, also ich denke, das muss man auch sagen. Ich wünsche natürlich allen St. PaulianerInnen eine gute Anreise nach Stuttgart. Wundert euch nicht, die Stadt ist ein einziges Verkehrschaos, also da müsst ihr euch auf was gefasst machen, je nachdem, wie ihr nach Stuttgart kommt. Auch der Bahnhof ist nicht der schönste, da muss man auch viel laufen, das sei auch nochmal vorausgeschickt. Und ansonsten wünsche ich uns allen einfach ein schönes Spiel, eine tolle Atmosphäre. Das Positive an dem Spiel ist sicherlich Flutlicht. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, auch bei uns im Neckarstadion. Genießt einfach die Zeit. Ja, und schaut euch am nächsten Tag noch ein bisschen was von Stuttgart an. Es gibt da durchaus auch ganz, ganz schöne Ecken, auch wenn man es nicht gleich auf den ersten Blick vermutet. Und habt einfach eine schöne Zeit bei uns. Und ja, herzlich willkommen im Schwabenländle.
Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Letztes Jahr lief es ja in Baden-Württemberg im Allgemeinen ganz gut für uns. Mal gucken, ob das am Freitag genauso ist. Ja, ansonsten schließe ich mich an und wünsche auch allen St. PaulianerInnen, die nach Stuttgart fahren, kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Gerne mit mindestens einem, besser noch 3 Punkten im Gepäck. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Servus. Ciao, ciao.